Dann lag es natürlich an deinem zu kurzen Rock, Susanne.
Na klar, na klar.
Was, was ziehst du dich dann auch so
genau
an?
Richtig. Herzlich willkommen zu Sturmfrei in den Highlands. Wir sind Ramona und Susanne, zwei Frauen in zwei unterschiedlichen Lebensphasen an einem gemeinsamen Ort, der Norden Schottlands.
In diesem Podcast nehmen wir euch mit in unser echtes Leben in den Highlands. Wir sprechen über ehrliche Entscheidungen, unerwartete Umwege und darüber, wie sich ein Neuanfang wirklich anfühlt.
Prösterchen! Prösterchen. Hallöchen, Susanne.
Ramona, hallo.
Na, wie geht's?
Ja, sehr gut, danke. Und selbst?
Auch gut. Immer wenn wir uns treffen, geht's mir gut.
Also das ist, es ist schon ein Highlight.
Ja, ist mein Lieblingstermin die Woche.
Also wirklich. Also wenn ich dann Auto höre, dann weiß ich, oh, schnell Geld aufmachen. Ramona,
ja,
komm.
Heute war das Geld nicht auf. Nur ein Stückchen.
Ach, guck mal, ich habe Philipp gefragt, bitte mach das Geld auf.
Aber wahrscheinlich hat das nur für mich aufgemacht, nicht fürs Auto.
Das ist völlig in Ordnung. Ich glaub, du läufst hierher, oder
wie? Ja. Ganz deutsch. Oh, was für eine Woche.
Oh, was für eine Woche. Also ganz Deutschland spricht über Colleen Fernandez und das, was ihr Unaussprechliches zugestoßen ist. Und ich glaube, da gehen wir später nochmal näher drauf
ein. Da müssen wir später drauf eingehen. Ich glaube, diese Folge wird nicht passieren, ohne dass wir nicht einmal darüber reden.
Nee, geht nicht.
Ja.
Aber wie war deine Woche sonst?
Meine Woche, Susanne. Also, busy, busy, busy. Das Wetter ist jetzt ja wieder blendend, wobei heute ist es nicht ganz so hell und klar, aber die letzten Tage war es ja sehr schön. Und ich muss sagen, ich weiß noch, du hast mir ja gesagt, ich muss gar nicht so übertreiben bei dem ganzen Hühner-Setup. Und es reicht, wenn ich nur so einfach was Sicheres für die habe. Ja gut, ich habe...
Aber?
Ich habe übertrieben. Ich hatte dir eben schon ein Bild gezeigt und ein Video. Ich habe jetzt, da wo ich den Hühnerstall hinstellen will, will ich es natürlich auch sicher vor Feinden machen, Füchsen, was sind die anderen? Marder sind, glaube ich, auch Risiko für Chickens. Und jetzt habe ich tatsächlich einen riesigen Graben um das Chickenhaus drumherum gegraben, wo ich dann so ein Gitterdrahtzaun reinbauen werde in den Boden, damit die Füchse und Ratten und Marder sich nicht mal da durchbuddeln können und dass meine Hühner überleben. Aber ja, es ist die kriegen eine Mansion basically jetzt in meinen Garten gebaut.
Wow.
Ja.
Ich glaube, ich muss mal bei mir nochmal aufpimpen.
Ja. Ich habe sogar schon Disco-Kugeln bestellt und so gelanden.
Oh, wie geil.
Ja. Habe auch schon Äste von meinem Baum abgeschnitten, die ich zu einer Schaukeln machen möchte. Also ja, ich glaube, irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen im Hyperfokus, wenn es um diesen Hühnerstall geht.
Oh, schön. Oh, die werden das beste Leben bei dir haben.
Aber ich sag's dir wirklich. Und jetzt, wo die Sonne draußen ist, merke ich auch, ich habe mich im Winter ganz viel mit Leuten beschäftigt, viel versucht mit der Community zu machen.
Ja.
Weil es ja so dunkel ist und so wenig los ist. Jetzt, wo das Wetter wieder gut ist, Susanne, habe ich gar keine Lust, außer mit dir am Sonntag mich mit irgendwem zu treffen, weil ich einfach die ganze Zeit busy bin im Garten. Also das Unkraut schießt ja jetzt raus.
Mhm.
Ich habe jetzt angefangen, schon mal die ersten Unkrauttöpfe zu jäten oder so ein bisschen Unkraut zu jäten im Garten. Hühnerstall aufgebaut, die Hecken habe ich weiterhin gepflanzt, da bin ich fast fertig. Also ja, es war eine sehr busy Gartenwoche.
Schön.
Aber eine gute Woche.
Toll.
Ja.
Also ich meine, du arbeitest natürlich auch noch 9 to 5, also das darf man nicht vergessen. Ne? Und dann hast du noch zusätzlich diesen riesen Garten und dann Hühnerstall aufbauen und so weiter.
Ja,
ja, also mein Hühnerstall. Den kennst du ja, das war so ein Holzding. Und Joe, meine Nachbarin, die passt ja schon mal auf die Hühner auf, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich also meine Frauenreisen habe oder ich bin in Deutschland oder so, dann weiß ich, dann kommt Joe rüber und füttert meine Hühner, kümmert sich um die. Und ich hatte jetzt bei dem letzten Sturm, hat das Holzhäuschen, ein bisschen mitgenommen. Und Joe hatte schon gesagt, du, deine eine Seite ist schon ein bisschen eingerissen. Und dann habe ich gesagt, ach, ich kaufe mir so ein neues Ding. Dann habe ich also einen neuen Hühnerstall, einen Hühner-Chicken-Coop, also das Hühnerhäuschen eigentlich, gekauft. Habe das zusammengebaut und das steht jetzt da und Joe hatte gefragt, Mensch, könnte ich das alte haben? Ich sage, ja klar kannst du das haben, aber du weißt, wie es aussieht. Also so hundertprozentig ist das eigentlich nicht mehr. Ne? Dass sie das macht, überhaupt nicht, weil das, was ich habe, ist aus 100% recyceltem Material. Also ich habe da alte Fensterrahmen und. Und das, was ich jetzt von dir bekommen könnte, das wäre um 100% besser als das, was ich habe. Und dann
dachte
ich, ja, okay. Und dann kam also ihr Mann mit so einem Squat. Also eigentlich, also durch den Garten ging es eben nicht, weil wir sind, ich weiß nicht, Luftlinie vielleicht 30 Meter entfernt.
Ja.
Aber er musste dann den Umweg über die Straße nehmen mit dem Squat und hat dann also diesen Chicken Coop hinten draufgeladen und dann haben wir noch Witze gemacht, weil er sagte, naja, Joe, du könntest dich da eigentlich jetzt reinsetzen, weil es war irgendwie
So, das heißt, dein Hühnerstall ist diese Woche also zu deiner Nachbarin gewandert, zu Joe.
Mhm.
Was ist denn sonst noch die Woche passiert? Hast du jetzt volles Programm, wo Phil da ist? Bist du jetzt jeden Tag busy?
Ja, bin ich ja sowieso. Ich meine, so, ich weiß, es ist viel zu renovieren. Das Bossi muss fertig gemacht werden. Ich bin bei uns im Haus mit Streichen beschäftigt. Aber es ist natürlich so, wenn Philipp dann hier ist, ist dann doch meine Routine so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ich meine, wenn es dann zwei Leute sind, dann stellt man sich ein bisschen anders ein. Also wenn du allein bist, dann, ich meine, du kennst es und du hast den Genuss jeden Tag. Ja, du kannst machen, wie du willst und deinen Tag so gestalten, ohne Rücksicht zu nehmen. Ja. Und wenn Philipp hier ist, dann nimmt man natürlich aufeinander Rücksicht.
Ja.
Und dann, weiß ich, dann gibt es eine andere Routine und da muss ich mal so ein bisschen mich so eingrooven in diese neue Routine. Aber das sind ja ganz normale Couple-Sachen. Ne? Aber trotzdem ist es immer noch im Bossi viel zu tun. Wir haben jetzt, ich habe jetzt die Fliesen im Badezimmer richtig schön abgeschrubbt. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, also erst war ich dann nicht so begeistert, weil der Fliesenleger nicht so hundertprozentig gearbeitet hat. Aber jetzt habe ich die richtig schön sauber gemacht und so. Jetzt sieht es eigentlich doch ganz toll aus.
Ach, schön.
Ja, dann habe ich nochmal die Decke richtig gestrichen. Dann mussten die Wände verputzt werden. Die Mikrowelle ist jetzt drin. Der Elektriker, mein Gott, ey, toi, toi, toi. Also endlich. Endlich ist dieser Kerl fertig. Also den möchte ich eigentlich nie wieder hier sehen.
Nee. Hast du die Hühner dann immer jetzt vor ihm versteckt, wenn er kam, oder?
Ja, also ich sag mal, er war beschäftigt im Bossi und ich habe geguckt, dass die Hühner da hinten im Stall sind, ohne dass er wieder mit seinem Handy dahinter läuft.
Lenk den nicht ab, Mädels.
Er soll arbeiten. Jedenfalls, die Mikrowelle ist jetzt drin in dieser Bossi-Küche. Ja. Dann habe ich so ein kleines Herdplatte mit zwei Platten da drin. Angeschlossen ist alles da. Lampen sind richtig jetzt, weil er hatte da, ich habe dahin, wo das Bett kommt, habe ich zwei Lichtquellen, die über dieses Nachtkästchen sein sollen. Mhm. Und wenn du das anmachst, gehen beide zusammen an. Und so soll es natürlich nicht sein, weil jedes Licht soll ja individuell zu benutzen sein. Und weiß ich nicht, warum muss ich ihm das extra sagen? Das weiß ich doch. Da kommt ein Bett hin, da hat zwei Nachtkästchen, zwei Lichtquellen und dass die individuell zu benutzen sind, das steht doch eigentlich klar. Ja,
ja. Gut. Du, man sagt ja so schön, Common Sense is not a plant that grows in everyone's garden.
Ah.
Das war ein sehr langes Sprichwort.
Oh, aber
also so Common Sense und ist doch logisch, das ist leider eine Pflanze, die nicht in jedem Garten wächst.
Das stimmt. Ja, es ist so und das habe ich jetzt auch festgestellt. Naja gut, das hat er jedenfalls rewired. Also der hat jetzt da das so gemacht, dass man das individuell nutzen kann und wie gesagt, der Mann ist also fertig. Jetzt muss der Plumber kommen. Was ist das nochmal? Der Klempner?
Klempner.
Den Lokus setzen, Badewanne und so weiter. Und jetzt, wo das Bossi so langsam Formen annimmt, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht ein vernünftiges Moodboard erstellt habe. Weißt du, mit Farben, die gut zueinander passen.
Ja.
Jetzt habe ich natürlich die Wand, hat eine tolle Farbe, die ist in so einem gräulichen Olivton eigentlich, so grünlich. Also eine Mischung zwischen Salbei und Oliv, würde ich sagen. Ist eine super Farbe.
Aber im Bossi jetzt oder im Bad?
Im Bossi. Genau. Und jetzt überlege ich, okay, was können da für Farben zu passen? Mhm. Und da, bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher, aber da muss ich mir was überlegen, weil wir haben jetzt eine Couch ausgesucht, die ist dunkelbraun. Okay, aber ich finde, zu diesem Oliv würde ein Altrosa ganz gut passen.
Mhm.
Vielleicht auch so ein gräulicher Lavendelton. Ich muss mir das nochmal überlegen, dass das alles gut zusammenpasst. Und weil das Bossi ja so klein ist, dass das alles in der Farbgebung harmonisch ist. Und das hätte ich mir aber vorher etwas besser überlegen müssen, glaube ich. Naja, aber es ist noch nicht zu spät. Es ist ja, also das kann alles noch gestrichen werden und noch neu überlegt werden. Aber ja.
Ich bin nämlich ganz, ganz schlecht mit Farben. Also ich meine, du lynchst dich jetzt dafür, dass du kein Moodboard gemacht hast. Mhm. Ich denke noch nicht mal darüber nach. Soweit denke ich gar nicht. Mhm. Ich verzweifle schon daran, mir vorzustellen, wie gewisse Farben aussehen. Ich bräuchte also vielleicht nochmal deine Hilfe in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich mein Badezimmer streichen möchte.
Ah.
Und ich tatsächlich absolut null Ahnung habe, wie man an sowas rangeht. Auch ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Selbst mit ChatGPT, ich finde es schwierig, mir die Farben an der Wand am Ende vorzustellen. Also wenn du irgendwelche Tipps hast, dann
gerne.
I need you.
Ja, du siehst ja, was ich hier gemacht habe.
Ja.
Gestern waren wir in Cullen. Das ist ein ganz süßes Küstenörtchen am Moray Firth. Und das sind schon hier fast schon knapp 2 Stunden fährt man dahin. Aber dann haben wir unser etwas schöneres Auto hergenommen und dann eine kleine obwohl es Samstag war.
Meinst du den Oldtimer?
Genau. Obwohl es Samstag war, haben wir so eine kleine Sonntagstour gemacht.
Schön.
Und und in Cullen, da kommt ja auch das bekannte Cullen Skink her. Das ist so eine ganz tolle schottische Fischsuppe, die aus Kartoffeln, Räucherfisch, Schnittlauch besteht und dann in so einer verdünnten Béchamelsoße eigentlich gegart wird. Und das ist eine sehr, sehr leckere Suppe. Und ich muss sagen, ich sage ja immer, also mir schmeckt mein eigenes Essen am besten. Aber
die Suppe, die war besser als meine, die ich mal gemacht habe.
Und ja, also das war richtig toll. Und ich habe, wenn ihr euch das letzte Reel bei mir anguckt, dann seht ihr, in welchem Restaurant das gewesen ist. Also wenn ihr in Cullen seid, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Und da gibt es auch einige Antikläden übrigens.
Habe ich gesehen. Ihr wart in einem Antikladen. Workshop.
Richtig, genau. Und da haben wir gedacht, naja, vielleicht finden wir da so ein paar Artefakte fürs Bossi. Haben wir dann aber nicht.
Ja.
Und sind dann stattdessen zum Strand gegangen und haben sie da mal noch ein bisschen spazieren. Kallen hat nämlich einen sehr schönen Strand. Und da kann man auch übrigens, interessant vielleicht für euch da draußen, wenn ihr in der Nähe seid, da kann man sich eine Sauna mieten. Das ist so eine Art, also die muss man allerdings im Vorfeld, man die buchen. Und die ist direkt am Wasser. Also total
eine Beachsauna.
So eine Beachsauna, genau. Ach.
Ja, das könnte ich mir eigentlich mal vorstellen.
Schön da saunieren und dann sich in die Fluten stürzen.
Ach, wunderbar.
Ja. Und naja, da gibt es auch Free Parking. Also das ist wirklich ein kleines Örtchen, von dem ich glaube, dass es wert ist, sich das anzugucken. Ja, so das war mein...
Das war deine Woche bezüglich auch Antique-Shops. Mhm. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Es gibt ja unfassbar viele Antique-Shops, aber auch so Charity-Shops.
Ja.
Zweite Hand, wir hatten gesprochen, deine Nachbarin hat jetzt einen Hühnerstall. Also genau. Für die einen vielleicht Müll ist für die anderen irgendwie was ganz Wertvolles.
Richtig.
Und da gibt es ja eine riesige so eine Second-Hand-Kultur.
Stimmt, also das war mir auch ganz neu, als ich hergekommen bin. Ich meine, jetzt nochmal, wir leben ja so weit abseits eigentlich von allem, dass wir eben kein Ikea hier um die Ecke haben, wo man mal eben hinrennen kann.
Ja.
Und,
der nächste ist in Glasgow.
Richtig, das sind von hier dreieinhalb knapp 4 Stunden.
Ja.
Richtig, 3,5 Stunden mindestens, richtig.
Ja.
Also, und wenn man es liefern, oder wenn ich es liefern lassen würde, dann müsste ich noch on top Liefergebühren bezahlen.
Ja.
Weil eben das extra kostet, wenn es, nach JWD.
Ja, nach JWD. Highlands and Islands. Da gibt es oft eine extra Charge.
Richtig, genau. Ja. Das ist mal so Postcode-abhängig.
Mhm.
Und manchmal erscheint dann auch, wird gar nicht hingeliefert.
Ja, ne? Stimmt.
Also das gibt es auch. Naja, und so ist es einfach, dass es jetzt in Inverness zum Beispiel gibt es das auch, so einige Charity-Shops gibt. Das sind so Second-Hand-Läden eigentlich. Aber die so ein... mit einem gewissen Ziel ihre Sachen verkaufen. Also zum Beispiel gibt es dann irgendwie so Cancer Research Charity Shops, also die dann die Einnahmen spenden, um die Krebsforschung zu unterstützen. Also man tut dann im Prinzip auch noch ein gutes Werk damit.
Ja.
Ne? Auch wenn du deine Sachen dahin gibst, dann weißt du, die werden verkauft und der Erlös kommt einem guten Zweck zu.
Haben wir sowas Vergleichbares in Deutschland? Es gibt, glaube ich, diese Oxfam-Shops, die aber auch, glaube ich, so ein bisschen in Kritik sind. Ich bin mir gar nicht so sicher.
Ja.
Aber das ist so das was an dem am nächsten kommt.
Ja,
so wie so ein Oxfam-Shop, wo es vermeintlich eben einen guten Zweck geht.
Ja.
Ich möchte jetzt hier nicht behaupten, das tut es nicht bei Oxfam, aber das gibt es hier nochmal deutlich mehr als in Deutschland.
Ja, richtig, genau. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja hier eine Nursery geleitet vor einigen Jahren und das war so eine Outdoor-Nursery und ich wollte gerne für die Kinder echte Sachen für den Sandkasten. Also jetzt keine, weiß ich nicht, Plastikförmchen oder so, sondern ich wollte echte Löffel und echte Kännchen und so. Und dann bin ich in den Charity-Shop gegangen und habe da die ganzen Kännchen und alles, was so unkaputtbar war natürlich, weggekauft für ganz kleines Geld. Und ich kann mich erinnern, dass die Verkäuferin damals, also das war der Tag ihres Lebens, mit zwei Riesentüten.
Das war der Verkauf ihres Lebens.
Und und so ist es eben auch eine Win-Win-Situation.
Ja, total.
Ich habe da eben Geld dafür bezahlt, wusste, das kommt einem guten Zweck, wird dem zugeführt. Und ich hatte dann für die Kinder in meiner Nursery eben wirklich echte Löffel und echte Kännchen und so. Und die haben da wahnsinnig gerne mitgespielt. Und Kinder spielen da einfach mit echten Dingen lieber als eben nachgemachten Plastiksachen. Ne?
Das Coole an Charity-Shops finde ich, dass es völlig egal ist, ob Frau, ob Mann, they, them, Alter, Generation, für alle ist ein Charity-Shop was. Also ob es für dich ist, die jetzt irgendwie für den Kindergarten damals für die Nursery-Sachen besorgt oder ob es irgendwie coole mit 20er Leute sind, die eine, weiß nicht, Vintage Burberry Jacke suchen oder irgendein Vintage Designer Teil und dann eben in einem Charity Shop auch mal fündig werden.
Okay. Vor allem, in Inverness habe ich noch keine Vintage Designer Teile gesehen.
Gut.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du in Mayfair in London irgendwo unterwegs zu sein, Chelsea oder keine Ahnung, dass du dann da eher fündig wirst.
Also es muss natürlich ein Charity Shop sein, der in einer Gegend ist, wo tendenziell auch gut betuchte Leute sind.
Richtig. St. Andrews zum Beispiel.
St. Andrews.
Also da habe ich schon, da gibt es Charity-Shops, wo ich denke, da habe ich auch schon mal was rausgeholt.
Ja, genau.
Was ich gerne trage.
Du, ich habe ja ein paar Möbel am Anfang. Mein Bothy, als ich es bekommen habe, hat ja schon einige Möbel mit drin, die sie mir da gelassen haben, dankbarerweise. Ich habe aber bei dem, wie heißt das, New Start Highland heißt das, glaube ich. New Start Highland, das ist ein riesiges Lager, wo du dann Betten, Couches, also es ist ein Charity-Shop, aber eben für größere Sachen, für alle Leute, die Neustart irgendwo wagen.
Ah.
Und da geht das Geld dann eben auch an verschiedene Organisationen, die dir das Geld spenden.
Mhm.
Aber das fand ich richtig, richtig toll, weil da bekommst du für ganz kleines Geld Geld, ein Bett, eine Couch, ein Fahrrad, Anhänger, alles Mögliche kannst du da kaufen. Das ist aber so ein Riesending, schon kein Shop mehr, sondern eher so ein Lagerausverkauf.
Ah, sag mir was. Also ich empfehle auf jeden Fall an euch da draußen, wenn ihr in Inverness seid oder in irgendwie UK unterwegs, in Städten und ihr seht so Charity-Shops, also manchmal lohnt sich das da einfach mal reinzugehen und da zu stöbern und manchmal findet man da ganz witzige Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Voll. Ich hatte mich zuerst auch gewundert, warum es so viele gibt und dann hatte mir damals eine Freundin gesagt, dass dadurch, dass ja wir haben ja hier trotzdem ein gutes Gesundheitssystem. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, aber die NHS, also dieser National Health Service, stützt sich trotzdem auch sehr und ist sehr abhängig von vielen Charities, dass die eben auch ihren Beitrag leisten, um das System sozusagen zu stützen. So eine Cancer Research, ohne eine Cancer Research gibt es so viele Forschungen zu gewissen Krebsarten nicht. Mhm. Und es gibt so viele Shops, weil eben die NHS und die UK braucht eben auch Charities, die sowas mittragen. Oder wie kümmert man sich um Leute, die gerade jemanden verloren haben aufgrund von Krebs? Dann gibt es dafür eine Charity. Und irgendwie habe ich so, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch jetzt einfach ganz anders und mir ist das in Deutschland nie aufgefallen. Ich habe so das Gefühl, Charities sind auch ein wirklicher Bestandteil von UK und die brauchen diese Charities. Das heißt, Charity-Shops sind sehr beliebt, deswegen gibt es sehr, sehr viele, weil eben nicht so viel Geld da ist vom National Health Service oder von der Regierung, um irgendwie, weiß nicht, in die Forschung und in hier und in da und Betreuung zu investieren.
Mich würde eigentlich interessieren, welches Land da spendenfreudiger ist im Allgemeinen. Ist es UK oder sind wir in Deutschland auch spendenfreudig? Also das, ich weiß gar nicht.
Na, ich habe dir da mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob es was, ich glaube, mit freudig, weil da ist ja jeder unterschiedlich. Die einen geben gerne ein bisschen Geld aus zum Spenden, die anderen sind vielleicht ehrgeiziger und möchten es nicht so gerne. Ich glaube, dass wir in Deutschland vielleicht, das ist meine Vermutung, viel abgesicherter sind und viel mehr Sachen auch so gesundheitssystemmäßig auch aus Krankenversicherung tragen. Die können halt mehr tragen als die hier. Das heißt, hier ist es mehr so eine Notwendigkeit, dass Charity-Shops entstanden sind. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen jetzt hier tendenziell lieber spenden, sondern die Communities hier brauchen sich und diese Charities sind wirklich essentiell für viele Menschen und Betroffene. Ja. Und ich weiß nicht, in Deutschland, da steht alles schon immer relativ gut. Ich glaube, man nie so das Gefühl, man müsste jetzt spenden, ansonsten fällt alles zusammen. Hier in UK habe ich immer das Gefühl, man muss Charities unterstützen, weil die tragen einen großen Teil der Gesellschaft.
Ja, verstehe.
Aber es ist eine Vermutung.
Ich kann mich erinnern, nochmal zurück zu der Nursery, die ich damals geleitet habe, da haben wir einen Charity-Lauf gemacht. Und zwar sind wir auf den Ben Nevis gestiegen.
Ach.
Irgendwie für für jeden Kilometer oder so gab es dann oder konnten dann Eltern dann eben spenden. Und das wurde dann auch so einem guten Zweck irgendwie zugeführt, kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Schon eine Weile her. Naja, also das war mir neu. Also das kam dann von der Belegschaft eigentlich, dass einmal im Jahr so ein Charity-Lauf gemacht wird. Und ich wusste so recht gar nicht, was ist das eigentlich, ne? Weil mir das so nicht bekannt war.
Ja, ist mir bei mir auch in meinen Jobs aufgefallen. Alle UK-Firmen, für die ich gearbeitet habe, es gab mindestens einmal im Jahr eine große Charity-Aktion, ein Run oder ein Charity-Hike. Oder jemand hat irgendwie fürs Unternehmen, im Namen des Unternehmens ist geschwommen und für jede Runde gab es dann so und so viel. Habe ich so in Deutschland nicht so stark erlebt.
Nee.
Ja. Charities sind wichtig für die Community, aber wir hatten auch mal über diese, du hast doch hier so einen süßen Community-Shop bei dir im Dorf.
Genau.
Und ich finde, das passt ganz gut in das Thema auch rein. Community eben, es ist nicht alles von der Regierung getragen, sondern manchmal muss die Gemeinschaft Dinge tragen.
Richtig, also es gibt hier in Foyers, das ist so ein kleines Dörfchen, das liegt am Loch Ness und da gibt es direkt an den Foyers Falls, übrigens worth a visit an euch da draußen, da gibt es ein Café, Waterfall Café heißt das und daneben dran eben einen Foyers Shop. Der Shop, der wurde viele Jahre lang von einem Ehepaar geleitet, die den jetzt abgeben wollten und es hat sich irgendwie kein Käufer dafür gefunden. Und jetzt ist es eben so, dass die Dorfgemeinschaft diesen Shop übernommen hat, also dass die Community, es ist jetzt ein Community-Shop geworden. Das heißt also, der Shop ist verkauft worden, aber mit Hilfe von Unterstützung eines Grants vom Trust, also
so ein Fördermittel. So,
genau, Fördermittel gibt es von verschiedenen Organisationen oder da haben die das Geld bekommen und jetzt geht es darum, wer führt diesen Shop weiter und das macht jetzt die Community.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz toll, denn dieser Shop ist so ziemlich der einzige im Umkreis von 30 Kilometern. Also der nächste Tesco, ich weiß nicht, der ist in
Inverness.
Dann gibt es noch eine Tankstelle in Fort Augustus. Weiß ich nicht. Dann gibt es so einen klitzekleinen Tante-Emma-Laden in Farr. Aber
und in dem Laden hier in Feuers, was gibt es dann da alles?
Ist also so ein Supermarkt? Essentials. Das ist so ein kleiner Tante-Emma-Laden im Prinzip. Ja. Da gibt es ein Post-Office. Dann, weiß ich nicht, kannst du da, Geburtstagskarten kaufen, Mehl, Eier, Milch,
Basics.
Käse, also die wirklich die absoluten Basics.
Und your messages, going to the messages.
Ja, genau, richtig. Also das ist wirklich ein ganz kleiner, typischer Tante-Emma-Laden, wie man ihn sich so vorstellt. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht, denn also es wird jetzt Freiwillige geben, die dort im Prinzip den Laden aufrechterhalten und dort arbeiten. Aber ich denke, für das Post Office, was damit angeschlossen ist, also ich meine, da brauchst du schon irgendwie einen Fachmann oder eine Fachfrau. Ja. Da kann nicht jeder einfach sagen, Mensch, ich nehme jetzt mal das Paket an, was kostet das? Naja, mach mal Piel mal Daumen.
So läuft das nicht. Nee, aber habe ich das richtig verstanden? Das ist im Besitztum jetzt der Community. Also es gibt Leute, die haben jetzt so Teile davon gekauft.
Die Dorfbewohner können da auch Anteile kaufen an diesem Laden. Aber wichtig ist einfach, dass man diesen Laden aufrechterhält, auch als Treffpunkt irgendwo.
Ja.
Ne? Also die Community trifft sich dort, man hält dann Schwätzchen. Und ich glaube, speziell auch für ältere Menschen, also noch älter als ich, weißt du?
Richtig alte Menschen.
Also, weißt du, ist das einfach auch ein Treffpunkt, um so Einsamkeit entgegenzuwirken.
Total.
Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die vielleicht sehr alt sind, die sehr abgelegen wohnen. Und wenn die dann einmal in der Woche zu dem Shop gehen, dann ist das für die auch gleichzeitig irgendwie so ein Schwätzchen halten.
Total.
Und so ein Social-Ding.
Ja. Und besser eigentlich auch als ein Pub, weil in einem Pub würden dann die Leute da sitzen und vielleicht dem ein oder anderen Bier hinfallen, zerfallen. Alkoholismus ist ja auch hier ein Thema manchmal. Das heißt, so ein Community-Shop ist schon echt tatsächlich wichtig für das soziale Leben, gerade von der älteren Generation.
Und man sieht das häufiger auch. Also in Invermoriston zum Beispiel, an dieser Kreuzung, wo es dann zur Isle of Skye dann rübergeht im Prinzip. Da gibt es auf der Ecke so einen kleinen Shop und da steht auch ganz groß drüber Community-Shop. Und wenn man da reingeht, dann merkt man das. Da sitzt eine Frau mit Stricksachen da hinterm Tresen und so.
Ja.
Und dann merkst du, das ist eine Frau hier aus dem Dorf, die da jetzt sitzt und einfach auf den Laden so ein bisschen aufpasst.
Ja.
Ne?
Wir hatten in Manchester und da ist es ja nicht, dass wir da keine Shops haben. Da gibt es genügend Shops, aber da haben wir so einen Mangel an Bioware oder Organic Food.
Ah.
Und da gab es in unserem Bezirk, da gibt es einen Shop, der heißt Village Greens. Und das ist ein Co-op, aber nicht diese Co-op-Supermarktkette, sondern es ist ein Community-owned Co-op. Also es ist so ein kleiner Markt, wo es nur Organic und Bio-Waren gibt. Ein bisschen größer als Tante Emma-Laden. Es gibt schon mehr dort zu kaufen. Auch Basics, Essentials, Gemüse, Kosmetika. Ist aber auch alles von der Community geowned. Und dann gibt es dann so richtig wie so ein Verein. Die haben dann so Vereinssitzungen, dann gibt es Board-Members, die entscheiden, wie geht's weiter mit dem Laden. Inzwischen sind die auch so, dass die ihre Mitarbeiter bezahlen können. Es muss nicht mehr Freiwilligenarbeit geleistet werden. Aber das war die einzige Quelle eigentlich zu Bio-Ware, die ich hatte. Und das war auch in Covid vor allem der Hotspot, wo sich alle getroffen haben, weil man durfte sich ja nicht miteinander treffen. Also war so ein kleiner Community-Shop.
Community-Shop angesteckt.
Ja, so, hey, ne? Why not? Genau. Einkaufen muss man ja wohl noch. Aber das war für viele, die gerade auch ganz einsam sind. Ne? Da gab es eine Kaffeemaschine dann auch.
Ja.
Die haben dann da einfach irgendwie ein, zwei Stündchen lang mit Abstand draußen vom Laden gestanden und gequatscht. Das war total wichtig.
Ja, richtig.
Ja.
Und so ist das auch hier, so ein Treffpunkt auch. Ne? Und ich freue mich, dass dieser Laden jetzt weitergeführt wird. Und auch, dass jetzt dieses Ehepaar, die das nicht mehr weiterführen wollten, dass die jetzt da das haben verkaufen können.
Ja.
Also wollten das schon relativ lange verkaufen, das weiß ich. Und dass es jetzt dazu gekommen ist, so ist das eine Win-Win-Situation.
Absolut, absolut. Du, dann ist ja aber, wir haben es ja vorhin schon mal einmal kurz angeschnitten, nicht alles Win-Win diese Woche.
Nee.
Es gab einen großen Big Bang, wenn man das so nennen kann.
Ja, also ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, dass eine bekannte TV-Moderatorin und Schauspielerin, Colleen Fernandes, erzählt, dass ihr Ex-Mann vermeintlich Deepfake-Pornos von ihr erstellt hat und die anscheinend veröffentlicht hat.
Ja.
Und sie... weiß ich nicht. Ich glaube, sie sagt sogar, dass das 10 Jahre irgendwie...
10 Jahre lang ging.
10 Jahre lang ging.
Ja.
Das ist so unglaublich, dass ich selber erst dachte, nein.
Ja.
Nein, also das, nein, das kann ich nicht glauben. Und je mehr ich darüber gelesen habe, dann versteht man natürlich den größeren Zusammenhang. Aber das hat mich unglaublich geschockt und...
Ja.
Mich da auch daran erinnert, wie schwierig es doch für Frauen ist. Also das ist jetzt natürlich ein großer, ein bekannter Fall von bekannten Persönlichkeiten in Deutschland. Und was ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, völlig zu Recht total viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich denke auch ganz oft daran, wie dass es ja nicht nur auf dieser ganz großen Ebene stattfindet, sondern dass das
auf so einer Mikroebene.
Genau, dass das also, ja. dass das so ein Trickle-Down ist. Also ich sag mal, auch du und ich und jede Frau hat sich schon mit Ungemach beschäftigen müssen, der von Männern gekommen ist. Also ja. ich kenne keine Frau. Also, und ich nehme meine eigenen Töchter da noch sogar mit ein.
Ja.
Also niemanden kenne ich, der noch nie von unappetitlichen oder unangenehmen Situationen mit Männern verschont geblieben ist.
Ja, ist vielleicht eine Wild Theory, aber ich glaube, es gibt wirklich auch keine Frau auf der Welt. Und bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine von denen seid, denen noch nie irgendwas passiert ist, aber sei es nur so ein komischer Moment, ein komischer Blick oder ein wo man irgendwie sich auch einfach unwohl gefühlt hat, weil irgendein Mann gerade die Position ausnutzt, in die er ist, die er hat, nämlich, dass er ein Mann ist in unserer Gesellschaft und das hat ja schon einen Vorteil. Ich muss sagen, es hat mich zwar voll schockiert, als ich diese News gehört habe, und auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich schockierender, war ich auch überhaupt nicht überrascht. Ja. Weil ich so dachte, in der Medienbranche, also es ist natürlich super widerlich, was vermeintlich passiert ist, aber so richtig überraschen tut mich das nicht, dass das Abgründe sind, die wir in dem männlichen Teil unserer Gesellschaft haben. Weil ich ja das aus der Medienbranche selber schon viel zu viel mitbekommen habe, was da für eine Power-Dynamik oft herrscht zwischen Mann und zwischen Frau. Aber ja,
es macht. Du hast selber als Schauspielerin gearbeitet.
Genau, das habe ich vielleicht auch noch nie erwähnt in diesem Podcast, aber meine allererste Karriere war eigentlich Schauspiel. Habe Schauspiel studiert, ganz viel Theater gespielt, hier und da ein bisschen Fernsehen und Film, aber nichts Großartiges. Aber da ist mir das, also da war das fast schon normal und das hat, glaube ich, erst bis in meinen 30ern, bis in meine 30er hinein, dass ich erst da realisiert habe, wie nicht in Ordnung so viele Momente waren, die ich erlebt habe als Schauspielerin in dieser Branche. Und dass du ja auch oft männerdominierte Branche, die Regisseure sind oft Männer, die Produzenten, die Produktionsfirmen, da sind oft Männer. Auf der Berlinale, weiß ich noch, da ging es darum, wirklich nur süß und sexy auszusehen und hoffentlich erhascht einen irgendein Regisseur oder Produzent und ist, weiß nicht, verliebt sich in dem Moment in dein Gesicht und dann bekommst du den Job, der dir dann irgendwie den Durchbruch verschafft. Ja. Und da habe ich Sachen auch gemacht und mich angebiedert und vielleicht auch hier und da mal geflirtet mit Leuten, mit denen ich es eigentlich nicht wollte, weil ich mir erhofft hatte, dass das vielleicht mich karrieremäßig irgendwo weiterbringt. Und ich habe noch nichts Schlimmes erlebt in der Branche, sondern wirklich nur so Kleinigkeiten. Und ja, also das mit Colleen und Christian, das ist natürlich exponentiell das krasseste, glaube ich, was ich so bisher mitbekommen habe.
Ja,
ich weiß, ich war damals auf einem Dreh, da hatte ich eine Zweitagesdreh für einen Vorabendkrimi. Ich keine Hauptrolle, nur eine Nebenrolle. Ich war irgendwie die Tochter von der Oma, die irgendwen ermordet haben soll. Das war ein bisschen bizarre Geschichte. Und da weiß ich noch vom Hauptcast, der Schauspieler, der den Hauptkriminalkommissar gespielt hat, der wohnte damals in Prenzlauer Berg, ich nämlich auch. Und dann nach dem Dreh haben wir so gequatscht. Und er so, oh Mensch, bist du jetzt auch fertig mit Drehen? Ja. Ja, soll ich dich nach Hause fahren? Ich wohne ja auch in Prenzlauer Berg. Dann dachte ich noch, oh Mensch, wie nett, so ein nahbarer Schauspieler. Setz mich zudem in seine fette Karre, in sein SUV, wir fahren nach Hause. Dann merkte ich schon, so bei der Autofahrt wanderte dann immer wieder so die Hand auf meinen Oberschenkel. Wo ich so dachte, uff, ne, der Hauptdarsteller von so einer Serie. Und du bist da als Jungschauspielerin, die noch keinen Durchbruch hatte. Und musste ich jetzt fragen, sage ich jetzt was dagegen oder hältst du einfach die Klappe, damit es hier keine unangenehme Situation gibt. Hab erstmal nichts gesagt. Er hat auch nur die Hand dahingelegt und dann steigen wir aus und dann will er mir beim Tschüss sagen eine Umarmung geben und mir dann einen Kuss auf den Mund geben, den ich dann so bin dann weggegangen mit meinem Gesicht, so nee, lieber nicht, am Freund. Und dann hat er es aber tatsächlich nochmal probiert. Und das ist das, wo ich so im Nachhinein denke, wie krass, also du hast schon gesagt, nein. Und dann probiert er es trotzdem nochmal, weil er einfach weiß, wieso, besteht ja eine Chance, dass sie es vielleicht doch, ich bin ja hier der dicke Macker und sie ist die kleine Schauspielerin, die noch keine tolle Agentur hat, vielleicht ne, komme ich damit weg. Und ich war stark genug und habe nein gesagt, aber ich kenne genügend Leute, die nicht so ein Selbstbewusstsein haben in dem Moment und denen, die vielleicht auch so in so einen Freeze kommen, weil denen das so unangenehm ist, die es einfach dann passieren lassen. Und das ist ja nicht der Worst Case, was mir hätte passieren können, aber es ist eins von Millionen von Beispielen, die ich und meine Freundinnen und auch Leute aus der Industrie haben.
Ja.
Deswegen überrascht es mich leider nicht.
Weißt du, und ich denke mal, es würde nicht, er hätte es nicht probiert, wenn er in der Vergangenheit nicht schon Erfolg damit gehabt hat.
Ja, genau.
Also das kommt ja nicht aus irgendwie einem Impuls heraus, sondern das ist ein eingeübtes Verhalten in meinen Augen.
Ja, und weil sie auch wahrscheinlich eben öfter mal Erfolg gehabt haben und auch wissen, als Mann, tendenziell kommt man mit sowas auch davon. Und also im Worst Case, gut, kriegst du den Kuss nicht, aber 60-70% der Fälle bekommen sie halt den Kuss. Und nicht, weil wir irgendwie einfach zu haben sind, sondern weil wir in einer, da ist ein Machtverhältnis und Gefälle drin, was dann einfach schamlos ausgenutzt wird.
Genau, das ist ja also Machtmissbrauch eigentlich. Ja. Ne? Also da ist ja der bekannte Schauspieler und dann die Schauspielerin und ich nutze jetzt diese Machtverhältnisse zu meinen Gunsten und versuche es zu meinen Gunsten auszunutzen.
Und dann das aber mit so einer Colleen Fernandez machen, die eine gestandene Frau in der Branche ist, die da ganz oben als A-List-Celebrity irgendwie mitspielt.
Ja.
Und vielleicht deswegen, ist nur eine Vermutung, aber vielleicht hat er deswegen irgendwie ihm das noch mehr was gegeben, das zu tun, weil er irgendwie eben nicht eine kleine Jungschauspielerin hatte, die irgendwie alles sagt, was er tut, macht und will, sondern weil er irgendwie das Gefühl hat, er müsste Kontrolle zurückbekommen. Wir wissen es nicht.
Wir
das ist alles Vermutung, aber krasse Scheiße.
Krasse Scheiße, ganz krasse Scheiße. Ja, also ich kann mich erinnern, also ich weißt du, wenn ich solche Geschichten höre oder wenn diese Geschichten natürlich so groß werden und ich freue mich so, dass sie überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist und wirklich volle Solidarität mit der Frau und dass sie da an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, es ist Schluss hier, ich mach das auf, das Ding. Und ich meine, das ist genau wie mit Gisèle Pelicot.
Ja,
die gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln und das kann nicht sein, dass das irgendwo in einem geschlossenen Raum irgendwo verhandelt wird. Ich mache das öffentlich, die Welt soll wissen, was da draußen los ist.
In your face.
In your face. Und dass Colleen es ihr nachtut und auch da so an die Öffentlichkeit geht. Ich meine, was diese Frau durchmacht, was auch die gemeinsame Tochter da durchmacht, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Die ist 14.
Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also wie kommt man heil aus so einer Sache wieder raus? Ich meine, die werden alle Möglichkeiten haben und professionelle Hilfe. Aber dennoch, wenn du ein pubertierendes Kind hast, weißt du, ich glaube, das ist das Worst-Case-Szenario.
Ja, und wie kommst du heil aus so einer Sache raus? Finde ich, kann man auch noch von der anderen Seite betrachten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er heil aus dieser Sache rauskommt? Weil wie oft haben wir es auch schon gesehen in der Geschichte, dass selbst Männer, die berühmt waren oder in den Medien standen, dann auf einmal doch das große Comeback hatten. Ich sage hier nur Xavier Naidoo, der auch gecancelt wurde für gewisse Statements und Tendenzen, die er da hatte. Und der jetzt einfach eiskalt wieder da ist. Der hat ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und ist wieder da. Und ich hoffe, wenn sich jetzt herausstellt, was da wirklich alles passiert ist zwischen den beiden, dass das dann auch, dass es ein faires Urteil gibt und faire Konsequenzen.
Ja, gut, ich meine, mit Sylvia Naidoo lag der Fall ja noch ein bisschen anders, weil da ging es ja um, ich weiß nicht, um Schwurbelgeschichten,
ne? Aber so ne, dieses, wie oft Männer gecancelt wurden und dann aber ganz entspannt wieder auftauchen können, im Vergleich zu, wenn einer Frau irgendwie mal was passiert und die weg vom Fenster ist oder ihre beste Zeit in den Medien hinter sich hat, dann ist die auch weg vom Fenster und dann ist vorbei.
Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die Bundesjustizministerin jetzt dafür sorgt, dass es neue Gesetzes Vorlagen gibt, die durchgesetzt werden und auch, ich meine, das hat Herr Colleen in ihrer Doku auch gesagt, es gibt Schutzlücken für Männer in Deutschland und dass diese Lücken einfach geschlossen werden.
Ja.
Dann wiederum frage ich mich, warum ist das in Deutschland immer noch der Fall, dass es diese Schutzlücken gibt? Also wenn in Spanien, wo ich glaube auch sie den, die Anklage erhoben hat, weil es dort für Frauen einfach den besseren Schutz gibt.
Ja.
Auch in UK gibt es besseren Schutz. Ja. Warum hängt Deutschland da so hinterher und warum sagt die Bundesjustizministerin erst jetzt, wir müssen neue Gesetzesvorlagen dafür vorlegen? Also ist das nicht etwas, was schon längst hätte passieren müssen? Aber dann wiederum, jetzt ist diese große Sache passiert, sie ist macht es öffentlich und ich hoffe einfach, dass es dass für uns Frauen das im Allgemeinen eine Verbesserung gibt, dass eben nicht mal jeder Mann uns unangemessen behandeln kann und dass der einfach so davonkommt und hast halt einen kurzen Rock angehabt oder ich weiß nicht was. Also dass sich das einfach verbessert.
Zu der Gesetzeslage, da habe ich mich das auch schon öfter mal gefragt und da müssen wir mal schauen, vielleicht seit wann gibt es diese Gesetze in Spanien oder in UK, wie es dazu gekommen ist und seit wann es diese Gesetze gibt, weil ich glaube manchmal auch, es muss erstmal was passieren und ein großes Happening oder Tumult sein, damit solche Sachen dann eben geändert werden. Ich habe mal mit einer Regisseurin gearbeitet, Hanna Seidel und Ida-Marie Sassenberg, beides Regisseurinnen, mit denen ich damals, die waren von der Uni Hildesheim, einen Kurzfilm gedreht habe. Und die haben ein paar Jahre später, die beiden Frauen, dafür gesorgt, dass es offiziell jetzt illegal ist, unter den Rock zu fotografieren. Das war vorher nicht illegal, bevor diese beiden Frauen nicht damit eine Kampagne gemacht haben und rausgegangen sind an die Öffentlichkeit. Jetzt endlich ist es ein Gesetz, dass es verboten ist, unter den Rock zu fotografieren. Aber solche Gesetze gibt es natürlich erst, wenn dann mal sowas passiert ist und Leute sich dafür einsetzen, dass es diese Gesetze gibt. Und vielleicht haben da UK und Spanien einfach schon ein paar mehr Fälle gehabt, die an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland muss es immer erst einen riesen Knall geben, bevor dann solche Gesetze, auch so Internetschutzgesetze, die gab es ja auch früher alle nicht. Das ist Deutschland eins der letzten Länder, die irgendwie hinterherkommt mit Cyberkriminalität. Ja, weiß ja aber nicht, woran das liegt. Aber ich glaube, es muss eben oft einfach erstmal meistens eine Frau geben oder mehrere, die sich aufstellen und sagen, das ist nicht richtig so.
Weißt du, Ramona, was ich so schlimm finde, wenn ich natürlich jetzt dann an meine Zeit zurückdenke und im Laufe der Jahrzehnte, wie viel Ungemach und mit wie viel wirklich sehr unappetitlichen Dingen ich mich habe beschäftigen müssen, mir von Männern zugetragen worden sind, dass ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht habe, weil das irgendwie für mich zur Normalität gehört hat.
Ja,
und ist
leider.
Das nicht das Allerschlimmste? Mhm. Also, und ich freue mich so, dass jetzt eine andere Awareness geschaffen wird dafür, ja, dass das eben überhaupt gar nicht normal ist. Aber ich habe es als normal irgendwie empfunden. Da kommt ein Mann daher und flüstert mir irgendwie eine Sauerei ins Ohr. Oder ich bin beim Kölner Karneval und mir wird zwischen die Beine gegriffen.
Dann lag es natürlich an deinem zu kurzen Rock, Susanne.
Na klar.
Was ziehst du dich dann auch so schlampig an?
Richtig. Schlampe! Also, weißt du, das ist also so viele, viele Dinge. Und ich, weißt du, diese Geschichte, die mir passiert ist mit 17, ich weiß nicht, ganz viele junge Menschen haben das damals gemacht oder heute vielleicht auch noch. Es gab damals, für 199 D-Mark konnte man also mit einem Bus nach Lorette-Mar fahren. Und ich habe also meine Eltern angebettelt, ich will da unbedingt mit und nein, auf gar keinen Fall. Oh, doch. Und meine Freundin fährt auch. Und ja, okay, dann du und Christiane, ihr zu zweit. Meine Freundin damals aus Dortmund hieß Christiane. Okay, dann fahrt ihr zu zweit. Und dann sind wir da 24 Stunden in diesem Bus gewesen und kannst dir vorstellen, da wurde Alkohol getrunken, Zigaretten geraucht, da die Ghetto-Blaster auf voll. Also irgendwie, das Ganze war ein Riesenspaß und wir dann da runter und dann in so einer abgeranzten Hütte dann da übernachtet. Und und dann irgendwie bin ich dann, oder war mit Tanzen, klar, jeden Abend gab's da, sind wir da in die Disco rein und irgendwie fand ich da so einen Typ ganz gut und bin mit dem nach Hause. Naja, und wie das dann manchmal auch so ist, dann wachst dann in den frühen Morgenstunden auf und denkst, ach nee, jetzt noch Frühstück gemeinsam, auf keinen Fall. Ich schnapp's jetzt ganz schnell.
It's time to leave.
Und dann habe ich mich schnell leise angezogen und bin dann einfach abgehauen. Ja. So, ich glaube, und dann war das, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten Fußweg von seinem Hotel, wo er dann war, zu unserem Hotel und dann ging es so einen Feldweg entlang. Ich war 17 damals und ich bin also diesen Feldweg entlang
gegangen. Warte mal ganz kurz, mit 17 auch ins Ausland zu fahren, zu einem Urlaub und bei irgendeinem Typen übernachten zu sein. Ich weiß, warum deine Mutter erst Nein gesagt hat.
Ja, okay. Es war also meine Schuld?
Nein. Aber ich weiß nicht, ob ich meine 17-jährige Tochter heute noch alleine nach Lorette-Mar mit dem Bus fahren lassen würde.
Ja, es waren die 80er Jahre.
Ja, es war alles komplett anders. Ja.
Ganz anders.
Also du liefst dann da auf diesem Feldweg.
So, Feldweg entlang und dann, also wie gesagt, es war schon hell, frühe Morgenstunden und dann springen da auf einmal so zwei Typen aus dem Gebüsch. Also jetzt in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall waren die plötzlich da. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Und das waren so zwei Typen, ein so ein kleinerer, der mir so komisch gekichert hat, also als hätte er nicht alle Tassen im Schrank, und dann so ein ziemlich gut aussehender Typ, ziemlich groß, kräftig. Und die gucken mich beide an und ich wusste, das ist jetzt eine ganz ernste Situation.
Du merkst das sofort, ne?
Sofort. Du merkst sofort, hier geht es, also ich übertreibe nicht, hier geht es ums Leben.
Ja.
Ja, und dann kommt dieser Typ auf mich, dieser größere Typ auf mich zu und geht mir an die Brust, kneift mir in die Brustwarze und dreht die so ganz fest um. Und ich kann mich noch erinnern, was das für ein Schmerz war. Ich konnte kaum atmen. Mhm. Es hat mir richtig Luft weggedrückt. Ja. Und mein ganzer Körper und dieses Gefühl, also das hat das habe ich nicht in mir, aber ich weiß, was ich damals gefühlt habe, nämlich hier geht es um Leben und Tod. Ja. Also die wollen dir hier nichts Gutes. Und ich habe dann mit der Hand ausgeholt und habe den irgendwie aus meiner Warte günstig getroffen, nämlich unter die Nase. Und der hat sich so weggedreht und ich habe nur einmal gesehen, wie ihm das Blut so zwischen den Fingern gelaufen ist, weil er hielt sich so die Nase fest. Und dann dieser jüngere Typ, oder dieser sehr kleinere Typ, der wandte sich dann also seinem Kumpel zu und ich bin gerannt.
Um dein Leben.
Ich bin um mein Leben gerannt. Ich weiß, ich habe mich auch nicht umgedreht, ich weiß nicht, sind die hinter mir hergelaufen, ja oder nein, ich bin um mein Leben gerannt. Mhm. Und so, das ist eine Situation, die, also jetzt aus heutiger Sicht, damals habe ich das gar nicht so gesehen, komischerweise, aber aus heutiger Sicht, lebensgefährliche Situation.
Ja.
Ich komme also ins Hotel, sehe, Christiane schläft noch, ich leg mich dann auch in meinem Bett, schlafe und am nächsten Morgen geht's am Strand weiter. Ohne, dass ich das besprochen habe mit irgendjemandem oder auch ohne, dass mir das zu dem Zeitpunkt mir irgendwie mir großartig negative Gefühle gemacht hat.
Ja, als die Norm war fast schon, dass man sagt,
auch wenn
Männer können ein bisschen komisch sein, gerade wenn es um Sexualität geht.
Ja. Und der Urlaub war zu Ende und so und irgendwie. Und dann habe ich es Jahrzehnte später, habe ich das mit meinen Töchtern besprochen und habe diese Geschichte erzählt, die mich angeguckt haben und das nicht glauben konnten, ne, dass es passiert ist. Und aber ich es erzählen wollte, einfach nur, um irgendwie zu warnen, dass man umsichtig sein muss und dass man vorsichtig sein muss, wenn man als Frau alleine unterwegs ist.
Ja.
Und alleine das zu sagen, finde ich schlimm, dass du nicht alleine irgendwo entlang gehen kannst, ohne im Hintergrund zu haben, ich muss mal hier um die Ecke gucken oder ich muss auf meinem Handy diese besondere Nummer eingespeichert haben, die ich anrufen kann. Es gibt ja so Notfallnummern oder so Nummern, die du anrufen kannst, wenn du als Frau nachts alleine unterwegs bist. Dass es das überhaupt geben muss.
Ja.
Das finde ich so schwierig und
traurig. Ich erinnere mich noch auch, es gibt ja diesen Narrativ, der zum Glück inzwischen hart gechallenged wird von allen, dass es eben nicht daran liegt, was man anhat und dass der Rock zu kurz war, sondern dass wir Frauen anziehen sollen, was wir möchten und uns nicht irgendwie dann Angst haben müssen, dass irgendwelche Männer sich nicht zurückhalten können. Mhm. Ich weiß nur, mit 14, 13 habe ich mit einer Freundin, das wird damals, kennst du noch den Land Orsay? Orsay, billiger Laden, aber konnte ich mir halt als Teenager Sachen leisten und da habe ich mir einen super coolen Mini-Rock und auch einen Bauch freies Oberteil. Es waren die Anfang 2000er, Leute. Es war der Übergang von 99 zu 2000. Also es waren Miniröcke, Inlineskates und bauchfreies Oberteil. Und meine Freundin und ich, wir sind durchs ganze Dorf gelaufen, eigentlich nur, um unsere tollen neuen Klamotten zu zeigen. Und da hat dann auch ein BMW angehalten, uns gefragt nach dem Weg und so eine Mappe rausgeholt. Und da wusste ich von den Geschichten. Meine Mutter hatte mich nämlich immer gewarnt. Mhm. Leider ein bisschen zu viel, also so, dass ich irgendwann auch Angst hatte vor Männern schon sehr früh. Aber die hat mich so viel gewarnt. Und wenn irgendjemand dich ans Auto ranbringen will, bloß nicht rangehen. Und meine Freundin Denise, weiß ich noch, die ging dann so drauf zu auf das Auto, weil dachte sie, der braucht Hilfe. Mhm. Und ich habe Denise dann so weggezogen und in dem Moment wurde der Typ auch ganz komisch und dann habe ich sie weggezogen und wir sind in so einem kleinen Gang, wo er nicht reinfahren konnte, weggerannt. Ja. Und das war eine Situation, da haben wir dann das unseren Eltern erzählt, die haben die Polizei gerufen und die kam und da wurde dann aber auch zum Thema gemacht, warum wir denn mit solchen kurzen Röcken und bauchfrei dann da rumgehen. Und ich kann es ja verstehen, dass das wahrscheinlich diesen Typen jetzt noch mehr überzeugt hat, uns anzusprechen, aber am Ende des Tages nein. Mhm. Warum dürfen wir nicht, also wer war ja nicht nackt auf der Straße, wir hatten einfach nur typisch in den 2000ern Minirock und bauchfreies Oberteil an. Und das war genug, um irgendwie zu sagen, ja, da seid ihr aber selber schuld, ne? Das nächste Mal müsst ihr euch anders anziehen.
Bah.
Ja, wo eigentlich, also fast schon damit, ganz, es war ganz normal, dass man weiß, Männer sind ein bisschen komisch, was das angeht. Passt auf, dass ihr die nicht irgendwie provoziert. Als wären das so Tiere wären, die sich nicht zurückhalten können. Und das finde ich immer so, nee, ihr seid Menschen, ihr habt einen Verstand und ihr könnt auch eigene gute Entscheidungen treffen. Ihr müsst nicht solche Creeps sein.
Ja, absolut. Naja, also ich hoffe einfach, dass es sich für meine Enkelkinder irgendwie noch zum Besseren wendet. Ne? Also das, was ich durchgemacht habe oder das Geschichten, die ich von meiner Mutter gehört habe, das sind noch ganz andere Geschichten, aber oder auch Dinge, die meine Töchter schon erlebt haben.
Hm.
Ja, dass einfach die Generation, die danach kommt, vielleicht besser dran ist und dass solche Geschichten, die Colleen oder auch Giselle Bilko öffentlich gemacht haben, dass die dazu beitragen, dass da nicht nur eine besondere Awareness geschaffen wird, sondern dass auch wirklich knallharte Gesetze auf den Weg gebracht werden, die dafür sorgen, dass wir uns sicher fühlen können.
Ja. Das hoffe ich wirklich sehr. Ich meine, alleine schon, dass dieses Gesetz, dass man die Frau noch schlagen durfte in Deutschland innerhalb der Ehe, dass das noch bis irgendwie in die 90er, dass das noch völlig normal war. Leider muss immer erst was passieren und eine große Bewegung passieren, damit neue Gesetze kommen. Aber ich wünsche es nicht nur Colleen, sondern auch allen anderen, die durch sowas durchgehen. Und nicht nur Prominente, sondern da gibt es auch so viele Frauen wie du und ich.
Ja, genau.
Wir wissen auch, dass die meisten Täter bei solchen auch Sexualstraftaten kommen aus dem näheren Umfeld. Es ist selten eine ganz fremde Person. Das heißt, der Kampf geht weiter, Leute.
Absolut. Ja, Ramona, wir hatten ja auch eigentlich noch einige...
Oh, Susanne, reiß dich doch mal zusammen! Das kann doch nicht wahr sein!
Ja, Ramona, wir hatten ja noch einige Fragen bekommen und auch ein paar sehr gute Kommentare. Ich weiß nicht, möchtest du ein paar von vorlesen?
Ja, also ich habe hier nochmal einen Kommentar bzw. eine Nachricht bekommen bezüglich, wir hatten ja über die Highland Games gesprochen und dass es ganz viele Highland Games gibt und ob die wirklich, ne, ob das nur Show ist oder ob die wirklich irgendeine Bedeutung haben. Und hier hat mir der Michael auf Instagram geschrieben, nochmal zum letzten Podcast mit den Highland Games. Ich kann das am Inveray, wie heißt das Castle?
Inveray. Inveray Castle. Ich glaube, das muss. Das ist Loch Lomond da in der Nähe.
Ja, ich kann das am Inveray Castle empfehlen, bei Loch Lomond, sagt Susanne. Der deutsche Ableger vom Clan Campbell war auch vor Ort, als wir 2024 da waren. Das ist sehr cool. Also, dass da wirklich noch Leute, Familienmitglieder der Clans auf diese Highland Games kommen. Das finde ich spannend. Also vielen lieben Dank für diesen Tipp, Michael. Ich war ja noch nie bei einem Highland Game. Vielleicht wird das mein erstes.
Ist nicht direkt am Loch Lomond, aber es ist zumindest in der Nähe.
Okay, also super, Michael. Mhm. Vielen lieben Dank dafür. Und dann hatte ich hier eine Frage und zwar, wo macht ihr Urlaub, wenn ihr Urlaub habt? Wir leben ja schon an einem Ort, wo andere Urlaub machen.
Ja,
Susanne,
stimmt.
Machst du noch Urlaub?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, einen Tapetenwechsel, denke ich, braucht man schon. Auch wenn es hier wunderschön ist und ich jeden Morgen den schönsten Ausblick in die Mona Lisa Bergkette genießen kann, dennoch braucht es ab und an einen Tapetenwechsel, egal wo man lebt. Also ich habe ja schon an vielen schönen Orten der Welt gelebt, aber du brauchst zwischendurch mal was anderes.
Ja.
Und ich fahre natürlich wahnsinnig gerne nach Deutschland, wenn Zeit ist, weil ich möchte natürlich meine Familie sehen, meine Töchter, meinen Sohn, meine Enkelkinder. Und von daher bin ich regelmäßig in Deutschland, aber wir sind auch regelmäßig in London und besuchen Phils Familie dort unten. Da sind wir auch relativ häufig. Ja, und ansonsten mache ich auch gerne Urlaub in UK.
Ja,
also jetzt, auch wenn
Staycation.
Also Cornwall, ja, St. Ives.
Das ist schon Man schön sagt, das ist die Karibik von Großbritannien.
So weit würde ich nicht gehen, aber...
Naja, es sind 5 Grad wärmer dort unten meistens im Vergleich zu hier.
Also es gibt viele schöne Ecken und Lake District, toll, und Yorkshire Dales. Also wirklich, ich bin an vielen schönen Orten hier gewesen und ich liebe es hier und ich mache hier gerne Urlaub. Aber ich bin eben auch in Deutschland gerne.
Und so Strand-Sommer-Sonne-Urlaub, ist das was für dich? War das jemals was für dich? Oder?
Ja, war es. Aber ich habe das Gefühl, das ist so, so eine Sache aus der Vergangenheit. Das muss ich jetzt nicht mehr so unbedingt haben. Also heute würde ich mir lieber ein bisschen was ansehen.
Ja.
Ja, Wandern ist eigentlich, glaube ich, eher mein Ding.
Ja, ich bin auch nicht so die typische Spanien-Club-Urlaub-Urlauberin, aber ich habe tatsächlich schon sehr lange keinen Urlaub mehr gemacht. Also weißt du, so einen, wo man sagt, man ist in einem Hotel oder auch in einem Airbnb, aber man hat mal eine Woche lang nur Entspannung, das habe ich lange nicht mehr gemacht, weil seit ich so Auswanderin bin, geht es meistens darum, das Geld in Heimatbesuche zu investieren, tatsächlich. Ich kann mir überlegen, nehme ich eine ganze Woche Urlaub von der Arbeit, um allein oder mit einer Freundin nach Malle zu fahren? Oder schaffe ich es irgendwie, weiß nicht, eine Handvoll guter Freunde zu sehen, tolle Dinners mit denen zu haben, meine Eltern zu sehen, meine Geschwister? Und das ist dann für mich immer klar, was ich dann lieber machen möchte.
Verständlich.
Ja.
Ja. Genau. Also geht mir genauso.
Also wir machen Urlaub, aber es ist vielleicht nicht der klassische Cluburlaub, den wir noch machen, sondern es ist mehr so, wo möchte ich bewusst meine Zeit verbringen und ein paar Tapetenwechsel mir reinholen.
Ja.
Ja. Was haben wir denn noch für schöne, feine Fragen da draußen? Irgendjemand fragte doch.
Was lassen wir uns gerne mitbringen?
Aus Deutschland.
Aus Deutschland.
Und?
Also Katjes Kinder.
Katjes.
Katjes Kinder Das sind so...
Was sind denn die Kinder?
Das sind diese kleinen, harten Lakritz.
Ach, es ist also das Lakritz-Ding.
Genau.
Ah.
Die sind so, ja, so...
Da kannst du mehr wegbleiben mit.
Die sind von Katjes.
Katjes.
Genau, die liebe ich über alles. Und möglicherweise, weil Oma die früher immer in ihrem Vorratsschrank hatte. Oh. Also ich als Kind. Und dann hatte sie die immer, ich wusste genau, wo die waren. Und dann darf ich davon was? Na klar, durfte ich. Und das war so, ja, bringing back childhood memories. Also ich glaube, daran liegt das.
Katjes und wenn, Lakritz.
Und wenn immer ich in Deutschland bin, dann packe ich mir so ein paar Tüten Katjes Kinder ein.
Ja, mich ist es Vanille oder wie ich auch letztens korrigiert wurde bei TikTok, Vanillinzucker. Mhm. Ich darf nämlich nicht Vanillezucker sagen, weil die TikTok-Polizei ist ziemlich hart unterwegs.
Ja, das stimmt.
Ich habe es gewagt zu sagen Vanillezucker, aber Vanillinzucker ist mein eines. Ja, Maggi brauche ich manchmal.
Maggi habe ich sowieso hier. Mhm.
Genau, ja. Es gibt wohl auch irgendwie sowas ähnliches hier, aber es kann mir keiner erzählen, dass es so schmeckt wie Maggi. Mhm. Und wenn wir es schaffen, dann tatsächlich bringe ich gerne so Tiefkühlbrötchen mit. Also ich habe gerne eine Ladung Tiefkühlbrötchen. Mhm. Ganz einfach, weil ich nicht immer
Lust habe. Wie transportierst du die dann? Also tiefgefroren von Deutschland?
Ah, man kann die, glaube ich, man muss die gar nicht tiefgefroren schon in Deutschland holen. Man kann einfach diese Aufbackbrötchen holen, die es auch einfach so gibt.
Verstehe.
Und die packe ich dann bei mir in den Freezer rein. Also Maggi, Vanillezucker, und Apfelmus. Ich bin auch zu faul, Apfelmus selber zu machen und ich liebe Apfelmus. Mhm. Ja, das sind so meine Go-Tos.
Ja. Ansonsten habe ich mich eigentlich hier ganz gut assimiliert, würde ich sagen. Also mittlerweile... Also Brown Sauce mag ich total gerne, auch Marmite, also alles so Sachen, die so typisch sind und wo es ja auch so zwei Ansichten so gibt, aber ich habe mich hier ganz gut eingefügt und naja, und eigentlich vermisse ich nichts, aber ja, und jetzt habe ich sogar letztens Leibniz-Butterkekse im Tesco gefunden.
Ach, wirklich?
Ja.
So die einfachen oder auch mit Schokolade?
Nee, die ganz einfachen. Mm. Und die so in Milchkaffee tauchen. Yummy.
Ja, also so richtig big Vermissung habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das, was wir wahrscheinlich beide am meisten vermissen, ist Zeit mit unserer Familie.
So ist es.
Ja. Susanne, it's been a week, it's been a Folge. Heute sind wir wirklich in echt intensive Themen reingegangen.
Ja, das stimmt.
Aber auch wichtig, dass man darüber spricht.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja.
Und hoffen wir, dass ich... etwas zu unseren Gunsten verbessert.
Ja, oder zumindest für die Generation nach uns. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Und bitte vergesst auch nicht, folgen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr glaubt übrigens nicht, wie viel das tatsächlich bedeutet. Nicht nur uns persönlich, sondern auch, wie erfolgreich unser Podcast ist. Wie viele Bewertungen wir haben, Kommentare. Das heißt, wenn euch der Podcast gefällt, einfach mal kurz auf Abonnieren klicken oder eine kleine Bewertung auch da lassen, damit alle anderen sehen, wie gut ihr diesen Podcast findet.
Genau, und ihr würdet uns damit wirklich sehr unterstützen.
Ja. Also in diesem Sinne, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war Sturmfrei in den Highlands. Real Talk aus der Gartensauna mit Ramona und Susanne. Wenn euch der Podcast gefällt, klickt auf Folgen und kommentiert unseren Beitrag. So verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch einmal pro Woche zu wenig ist, kein Problem. Ihr findet uns auf Instagram unter Briefe aus den Highlands und Susanne Highland Stories. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.